Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der diesjährigen Masterclass Audio-Video an der Universität Passau. Wir haben uns ein halbes Jahr mit ProtagonistInnen aus dem Nightlife in und um Passau auseinandergesetzt und wollen euch in diesem Magazin spannende Themen rund um das Passauer Nachtleben vorstellen. Mein Name ist Lauren Diepers. Im Rahmen meines Themas habe ich mich mit psychischer Gesundheit von Studierenden beschäftigt. Schaut hierfür auch gerne bei Publish vorbei, um euch meine Dokumentation über die Hochschulgruppe Nightland anzuschauen. In diesem Podcast reden wir heute über einen Teilaspekt im großen Konstrukt psychischer Gesundheit Studierender. Im Lehramtsstudium ist das Thema psychische Gesundheit ein noch größeres Tabuthema als in der restlichen Gesellschaft. Angehende Lehrer unterziehen sich vor einer möglichen Verbeamtung einer Untersuchung beim Amtsarzt. Bei dieser müssen sie ihre komplette Krankengeschichte aufdecken und eben auch Besuche bei psychologischen oder psychiatrischen Einrichtungen angeben. Diese gelten für den Amtsarzt laut einhelliger Meinung vieler Studierender als direktes Ausschlusskriterium für eine Verbeamtung. Selina studiert Lehramt an der Universität Passau und berichtet aus ihren Erfahrungen mit dem Thema.
Das Problem ist mir tatsächlich bekannt. Ich habe da auch schon mal in meinem Freundeskreis darüber gesprochen mit Freunden. Und es war irgendwie auch ein neues Phänomen, dass das schon ein Ausschlusskriterium ist für eine Verbeamtung. Was wir jetzt alles sehr negativ auch fanden, da man zum Beispiel im Lehramtsstudium schon sehr viel mit Stress auch irgendwie zu tun hat.
Im normalen Regelstudium wird über das Thema tatsächlich nicht aufgeklärt. Selina hat das erste Mal offiziell bei einem Freiwilligenseminar davon erfahren.
Man kommt an sich mit dem Thema nicht in Kontakt und es war auch erst so, dass wir das so über das Hörensagen eher erfahren haben, dass die Verbeamtung in Gefahr steht, wenn man eben sich psychologische Beratung aufsucht.
Lukas studiert ebenfalls Lehramt in Passau und ist enttäuscht über den Umgang der Universität mit diesem Thema.
Also ich habe es persönlich in meinem Studium nicht erfahren. Ich habe relativ viel Kontakte zu anderen Lehrkräften, die auch bereits im Referendariat sind und habe mit denen auch über dieses Thema gesprochen. Und die haben mir das erfahren, aber ich finde es halt schlimm, dass es eben nicht im Grundstudium oder zumindest nicht in meinem Grundstudium vorkam und ich dort auch nicht darauf hingewiesen wurde.
Im offiziellen Studienalltag kommt dieses Thema also kaum vor, worüber die Studierenden sehr enttäuscht sind. Um herauszufinden, warum das Thema psychische Gesundheit noch so ein Tabu ist und gerade im Lehramtsstudium so kritisch ist, habe ich mich mit Renate Bachmeier unterhalten. Frau Bachmeier ist Kinder- und Jugendpsychiaterin und hat in ihrem Berufsalltag mit diesem Thema regelmäßig Kontakt. Hallo Frau Bachmeier, danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Sehr gerne.
Viele Menschen, aber gerade auch Lehramtsstudierende, haben oft Angst, sich an psychologische oder psychiatrische Stellen zu wenden. Wie erleben Sie das in Ihrem Berufsalltag?
Dass Menschen, dass Patienten oder Patientenfamilien Sorge haben, was mit den Informationen, die sie bei uns lassen, geschieht oder auch wem wir was erzählen, das haben wir jeden Tag. Das habe ich jeden Tag jetzt speziell im Hinblick auf eine spätere Berufswahl, ist eher selten, kommt aber durchaus vor bei den jungen Patienten über 15, 16, wenn sie dann schon in diese Richtung denken und wenn das bei uns Thema ist.
Kann denn jeder Arztbesuch für Studierende später zum Problem werden?
Glaube ich nicht. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, sondern die generelle Inanspruchnahme könnte ein Problem werden. Das ist den jungen Leuten ja bewusst, dass sie da Kontakt zu einem, in meinem Fall zu einem Psychiater oder vielleicht auch zu einem Psychologen gesucht haben. Und wenn sie fürchten und im Hinterkopf haben, also wenn sie wissen, dass ihnen das vielleicht mal angekreidet werden kann oder vielleicht sogar ein Fallstrick werden kann, dann beeinflusst das natürlich auch schon die Termine, zum Beispiel bei Abklärung oder Therapien in unserer Praxis, weil dann immer dieses Messer im Kopf da ist sozusagen.
Als Kinder- und Jugendpsychiaterin behandeln Sie Kinder teilweise schon in sehr frühem Alter. Spielt das Thema auch dort schon eine Rolle?
Indirekt schon. Den Kindern ist nicht unbedingt klar, wo sie sind, in was für einer Praxis, ob sie jetzt beim Kinderarzt sind oder beim Kinder- und Jugendpsychiater. Aber letztlich ist es ein Termin bei einem Psychiater, der eine Abklärung macht. Und damit waren sie zum Beispiel auch für eine ganz einfache Leserechtschreibstörungsabklärung oder weil die Eltern sie vorgestellt haben, weil sie sich Sorgen machen, ob die Kinder die elterliche Trennung gut verkraften. Alles das läuft darauf hinaus, dass die Familie, dass das Kind bei einem Psychiater vorgestellt wurde und damit müsste dann später die Frage auf irgendeinem Fragebogen, waren Sie jemals beim Psychiater, wenn das dem Kind theoretisch klar ist, ganz ehrlich mit Ja beantwortet werden. Und ich denke, das könnte ein Problem darstellen.
In meiner Recherche zu diesem Thema erwies es sich als äußerst schwierig, offizielle Stellen zu finden, die sich zu dem Thema äußern wollten. Ist das Thema psychische Gesundheit immer noch ein Tabuthema und wenn ja, warum ist das so?
Das ist ja, da müsste ich sehr weit ausholen, um das zufriedenstellend zu beantworten, aber es ist immer noch ein Stigma, zum Psychiater zu gehen. Soweit ich weiß, ist das in Amerika schon lange anders. Da ist es was eher ein bisschen in, das zu tun und man war out, wenn man es nicht tat. Aber wenn Familien zu uns kommen, dann haben sie immer erstmal das Gefühl, sie haben etwas verkehrt gemacht, weil sonst würden sie ja keine psychiatrische Hilfe oder Diagnostik brauchen.
Betroffene wollen sich zu diesem Thema also nicht äußern. Wie sieht es dann bei den anderen aus? Warum wird auch in dieser Gruppe nur ungern über die Krankheit oder über die Personengruppe der Betroffenen geredet?
Ich nehme an, da spielt auch diese Unsicherheit, inwieweit ist das okay? Inwieweit ist jemand schon psychisch krank und damit vielleicht unheimlich oder potenziell gefährlich? Oder geht es nur um jemanden, der psychisch beeinträchtigt ist? Was jeder von uns mal ist und sein darf, da herrscht eine Unsicherheit und der Übergang ist fließend. Und da die Psyche ja noch beileibe noch überhaupt nicht ausgelotet ist, nehme ich an, dass es tatsächlich die Angst auch ein bisschen vor dem Unbekannten ist. Wenn es heißt, jemand ist psychisch nicht stabil, das ist so ein weites Feld, das kann alles bedeuten. Es kann bedeuten, dass er nah am Wasser gebaut hat und leicht weint und das sein ganzes Leben lang und sonst ein ganz normal stabiler Mensch ist. Oder es kann bedeuten, dass er eine ganz geringe Resilienz hat, also eine ganz geringe Widerstandsfähigkeit bei allen Schwierigkeiten, die ihm in den Weg kommen. Und dann besteht immer gleich die Sorge, dass der eine Arbeit nicht schafft oder dass er psychisch zusammenbricht, dass da sofort ein Burnout kommt, dass derjenige eine Depression bekommt oder sich ritzt bei, wenn die Fliege an der Wand hustet. Also das sind die beiden Extreme.
Vor allem während dem Lehramtsstudium ist das Thema ein großes Tabu. Wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein, dass dadurch, dass das Thema oft totgeschwiegen wird und bewusst auf Behandlung verzichtet wird, die Beschwerden bei vielen chronisch werden können?
Die Gefahr muss ich nicht schätzen, die Gefahr ist sehr hoch. Je eher eine depressive Verstimmung oder ein Zwang oder eine Angst, das sind die häufigsten Beispiele, je eher das fundiert, erstmal diagnostiziert und dann zweitens behandelt wird, so wie es sich gehört und wie es richtig ist, desto schneller geht es entweder wieder ganz weg oder der Mensch kann damit wirklich gut leben. Denn das Werkzeug, das vermittelt wird, sollte in den ersten Monaten, höchstens Jahren dieser Erkrankung vermittelt werden, damit der Patient damit umgehen kann, damit der Betroffene damit umgehen kann. Und je länger der schon mit dieser Art von Schwierigkeit lebt, desto eher wird es auch zu seiner Persönlichkeit.
Aus Angst vor einer offiziellen Diagnose wenden sich Lehramtsstudierende trotzdem vermehrt an inoffizielle Stellen wie Beratungsangebote des Studentenwerks oder auch die Nightlines. Kann auch auf diesem Wege Studierenden geholfen werden?
Davon bin ich überzeugt. Es ist schon ein erster Schritt und oft kostet es auch viel Überwindung, überhaupt sich zu äußern, zu sagen, ich habe ein Problem. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, wenn jemand anders zuhört und vielleicht ein wenig nachfragt, zu formulieren, was ist denn mein Problem? Und zwar so, dass es von anderen verstanden wird. Das ist oft schon ein ganz, ganz großer Schritt, wenn etwas ausgesprochen wurde und in verständliche Worte gefasst wurde, das kann schon ganz viel ausmachen. Ich halte das für gut und sinnvoll.
Bei der Beratungsstelle des Studentenwerks Niederrhein-Oberpfalz kümmert sich unter anderem die psychologische Psychotherapeutin Johanna Zechmeister um die Sorgen Studierender. Sie erlebt es aus nächster Nähe, dass Lehramtsstudierende sich primär an Angebote wie das des Studierendenwerks wenden.
Also ich kann leider nichts dazu sagen, ob Lehramtsstudenten vermehrt die Telefondienste zur Krisenintervention nutzen. Ich weiß, dass sie vermehrt die Beratungsstellen aufsuchen, bei denen ja keine Diagnose gestellt wird und wo es für sie quasi nicht gefährlich ist für die Beamtung.
Dass sich Studierende nur an Beratungsangebote wenden, sieht Frau Zechmeister dagegen kritisch.
Also diese Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Behandlung im Versorgungssystem eine Verbeamtung verhindert, die ist ja nicht klar zu klären. Also das weiß man vorher nicht. Deshalb würde ich niemals da Verantwortung übernehmen und jemanden für oder gegen eine Behandlung eine Empfehlung ausstellen. Aber natürlich ist es so, also ich würde jeden Studierenden immer informieren, ob ich denke, dass er behandlungsbedürftig ist oder nicht. Ja, das ist auch meine Aufgabe, unabhängig davon, ob er jetzt damit seine Verbeamtung gefährdet oder nicht. Aber natürlich kläre ich darüber auf, dass es da ein gewisses Risiko gibt, dass später eine Verbeamtung gefährdet ist. Und dann ist es schon so, dass jetzt seitens unserer Beratungsstelle bei Lehramtsstudenten oder Juristen oder anderen, die eben in die Verbeamtung wollen, schon einfach ein größeres Kontingent bereitgestellt wird aus Wissen um diesen Umstand.
Auch wenn viele Studierende die Behandlung scheuen, muss eine psychologische Behandlung nicht direkt das Aus für das Berufsfeld des Lehrers bedeuten. Frau Zechmeister kennt auch Positivbeispiele.
Also aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz kenne ich zwei Personen, die sich öfters wegen psychischen Erkrankungen behandeln haben lassen und dann verbeamtet wurden. Die offizielle Information nach meinem Wissensstand ist, dass jeder Amtsarzt das selber entscheidet, ja, ob eine psychische Erkrankung gegen eine Verbeamtung spricht oder nicht. Das heißt, es gibt von oben keine definitive Weisung. Das heißt, letztlich ist jeder genau dem Urteil des Amtsarztes ausgesetzt, mit dem er daneben spricht.
Das waren die Erfahrungen von Johanna Zechmeister. Obwohl der Amtsarzt alleine darüber entscheiden kann, besteht für ihn auch die Möglichkeit, bei aktuell oder ehemals behandelnden Ärzten anzufragen und sich bei diesen Rückmeldungen zu dem betreffenden Anwälter zu holen. Frau Bachmeier, kommt dies in Ihrer Praxis auch vor und wie läuft so ein Austausch dann ab?
Das kommt vor, es kommt selten vor und wenn es vorkommt, dann finde ich das sehr gut und verantwortungsvoll und freue mich fast über die Kontaktaufnahme. Das passiert bei meiner Praxis zum Beispiel so, dass ein Patient anruft und sagt, da möchte mal jemand mit Ihnen telefonieren oder ich bekomme einen Brief. Ob so ein Telefonat möglich ist, dann frage ich immer erstmal den ehemaligen Patienten, ob das auch okay ist. Für die ist das eigentlich immer okay. Und dann ist es fast immer ein Telefonat, ganz selten mal etwas Schriftliches. Und wenn, dann ist es ein Dreizeiler, in dem ich vielleicht bescheinigen soll, was ich dann tue, wenn ich das nach bestem Wissen und Gewissen machen kann, dass derjenige bei mir ohne Notwendigkeit weiterer psychiatrischer Behandlung gegangen ist, bescheinige.
Wie ausführlich sind solche Gespräche? Wird dort die gesamte Krankengeschichte aufgerollt oder geht es im Endeffekt nur um Ihr Fazit?
Es geht in erster Linie um mein Fazit, die Einzelheiten interessieren kaum, sondern letztlich möchte der Kollege hören, ist er quasi gesund gegangen oder wurde die Behandlung abgebrochen? Wie war die Compliance? Tatsächlich möchte er letztlich von mir wissen, ob ich denjenigen psychiatrisch ausreichend stabil einschätze oder nicht. Und das kann ich dann auch immer sagen. Ich weiß ja auch, worum es geht. Ich sage allerdings auch die Wahrheit.
Ein Studierender hatte im Laufe meiner Recherche einen innovativen Vorschlag für das Lehramtsstudium.
Also ich persönlich fände es sehr empfehlenswert, wenn jede angehende Lehrkraft mal ein Gespräch oder Gespräche mit einem Psychotherapeuten oder einer Psychologin oder Psychologen hätte, weil dann man sich mit sich selbst irgendwie auch befasst und damit auch eventuell Probleme oder so erkennt und somit zum einen natürlich Gefahren eines Burnouts präventiv bearbeiten könnte, was natürlich eine erhöhte Gefahr ist im Lehramtsberuf, aber zum anderen auch, wenn es Probleme in einem drin gibt, die oft einfach nur auch ein Psychologe mit dir bearbeiten kann, dass man die eben auch frühzeitig erkennt und weiß, wie man damit umzugehen hat, weil ich finde auch eins der schlimmsten Sachen natürlich neben dem, dass man selbst Depressionen oder ein Burnout bekommt, ist, dass man die Probleme auf die Kinder und Jugendlichen überträgt. Und das ist, finde ich, ein Punkt, der einfach überhaupt nicht eintreten sollte. Und deswegen fände ich es persönlich gut, wenn man eben so psychologische Gespräche in die Lehramtsausbildung verankern würde und nicht grundsätzlich sagen würde, wer quasi dort diagnostiziert wird, chronisch, der hat eben Schwierigkeiten, verbeamtet zu werden.
Frau Bachmeier, was halten Sie von der Idee, dass jeder vor dem Einstieg ins Berufsleben als Lehrer einmal einen Termin bei einer psychologisch ausgebildeten Fachkraft wahrnehmen sollte?
Das ist ein sehr interessanter Gedanke, der mir einleuchtet. Und es hätte ja noch einen Effekt, dass wenn jeder dorthin geht, dann ist es kein Stigma mehr und dann ist es normal und dann ist es auch nicht so wichtig, was da besprochen wurde. Zum Beispiel bei meinem Beruf oder wenn jemand Psychologe wird, dann ist es unabdingbar, dass eine Art Selbsterfahrung dazugehört. Da kommt man gar nicht drum rum. Und Lehrer, die mit Kindern umgehen, sollten eigentlich mindestens so gut wissen, wie es in ihnen ausschaut, um erkennen zu können, wann ein Kind etwas bei ihnen triggert oder auslöst und das Kind gar nichts dafür kann. Mir gefällt die Idee sehr gut.
Dann enden wir doch mit diesem positiven Gedankenspiel und hoffen, dass in den Zeiten, in denen die Psyche aller ein immer größeres Thema wird, auch im Lehramtsstudium in Zukunft dieses Tabu fallen wird. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Bachmeier, und noch einen schönen Tag.
Danke ebenso. Vielen Dank, Herr Diepers.